Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiese.
Guten Morgen, ein neuer Mensch, stark, optimiert und den Herausforderungen gewachsen, die uns das Leben im Weltraum abverlangen würde. Dazu wurde in der DDR geforscht, ja sogar Menschenversuche durchgeführt. Ein Stück Geschichte, zu dem bisher wenig bis gar nichts bekannt war. Mein Gast Ines Geipel hat zu diesem Thema ausführlich recherchiert für ein neues Buch und sie hat als ehemalige DDR-Leistungssportlerin selbst erfahren, was das Regime mit Körpern angestellt hat. Über ihre persönliche Geschichte und die skrupellose Weltraumforschung in der DDR wollen wir heute Vormittag sprechen. Guten Morgen, Ines Geipel.
Guten Morgen. Sehr herzlichen Dank für die Einladung.
Ich habe in Ihrem Buch gelesen, da haben Sie ein schönes Bild, schöner neuer Himmel, müssen wir sagen, heißt es, aus dem Militärlabor des Ostens. Da benutzen Sie dieses Bild vom Hund der Geschichte, der langsam lostrottet. Was ist das für ein Tier und was hat es mit Ihnen zu tun?
Ach na ja, das ist natürlich so, wenn man mit so einer Recherche anfängt, die hatte einen ganz realen Grund. Es stand ein Mensch in Berlin vor mir nach einer Veranstaltung, erzählte seine Geschichte, konnte die nicht zuordnen. Und dann habe ich gedacht, ah, das finde ich aber jetzt schon auch noch wichtig, darüber wissen wir nicht viel. Und dann fühlte ich mich oft wie so ein Hund, der mit der Schnauze unten auf der Erde will. Es ist im Grunde eine Geschichte, auch eine Witterung, ja, also eine Witterung im Hinblick auf Geschichte. Und ich bin durch 6 verschiedene Archive. Es ist wirklich eine exzessive Recherchearbeit gewesen über 4 Jahre, weil wir, und das, da bin ich auch ein bisschen stolz darüber, dass es ein Stück Forschungsneuland ist und dass auch die erste Rezeption, das Buch ist ja neu, in der Zeit, in der NZZ, das auch wahrnehmen, dass hier praktisch eine neue, überhaupt eine Tür in Richtung dieser Forschung aufgemacht wurde, was ja mit Körpern, Körperforschung, Biomedizin ganz viel zu tun hat.
Dieses Bild vom Hund ist für mich auch so ein bisschen ein Bild, jemand oder etwas, also jemand natürlich, wenn wir über Menschen sprechen, der sich eben nicht von der Spur abbringen lässt, oder?
Ja, es braucht ein bisschen Hartnäckigkeit, weil Quellen ja auch manchmal sperrig sind, alles Mögliche dir erzählen wollen, was du gar nicht wissen willst. Aber dieser Hund ist natürlich auch ein Hund, der erstmal selber nicht viel weiß. Also das ist, ich bin nicht losgegangen und bin jetzt die Laborfrau oder der Kosmosforscher oder ich musste mir selbst, kurz gesagt, eine Auslegeordnung für diesen Stoff schaffen. Ich musste selbst erstmal mich fragen, was gehört hier wohin, und fand es aber zunehmend aufregend, was ich da entdeckt habe.
Ines Geipel, was sie entdeckt hat, was sie rausgefunden hat, darüber erfahren wir heute mehr. In ihrem neuen Buch, da beschäftigt sie sich mit der Weltraumforschung in der DDR, der sogar von Menschenversuchen nicht zurückgeschreckt wurde, um den perfekten Körper für den Weltraum zu schaffen. Frau Geipel, Sie haben es gerade erzählt, Ausgangspunkt für Ihre Recherche war eigentlich eine Begegnung, die Sie in Berlin hatten mit einem Mann, Jakob heißt dieser Mann, so nennen Sie ihn in Ihrem Buch, und der hat Sie am Rande einer Veranstaltung angesprochen. Was war das für eine Begegnung genau?
Ja, also es stand ein Mann um die 60 vor mir, Basecap, dünn wie eine Gurke, und sagt, ich muss Ihnen mal was erzählen. Das passiert einem als Schriftsteller natürlich häufiger nach Veranstaltungen, und das finde ich auch den Wert ja dieser Veranstaltung, dass man diese Art Begegnung hat. Ich nenne es oft diese irrlichternden Geschichten, wo man erstmal gar nicht weiß, was wird dir hier erzählt, hat das einen realen Boden. Aber durch die Tatsache, dass ich ja mich lange auch mit Körper, Doping, Sport befasst habe und ja doch etliche Geschichten kenne, hielt ich das alles nicht für so unwahrscheinlich. Und er sagte, ja, Berlin, nein, wir standen in Berlin, aber ich in den 70er Jahren, also Jakob, in Dresden, es kommt ein Barkas, sozusagen so ein Gefährt, DDR-Gefährt, holt 3-4 Leute ab, wir fahren eine Stunde, und dann fand ich mich wieder in einem Zimmer, und im Nebenzimmer lag Sigmund Jähn über ein paar Wochen. Und ich wusste das natürlich nicht, dass es Sigmund Jähn ist, das erfuhr ich dann an den Bildern, nachdem der 78 sozusagen Kosmos war und mir immer zuwinkte, aus den Fernsehbildern.
Aus den Fernsehbildern, ja.
Genau. Und dann zog er seine Basecap ab, hatte kein einziges Haar, keine Wimper, also gar nichts. Das hatte ich erst gar nicht wahrgenommen und sagte, ich will gar nicht irgendwie Entschädigung, alles das interessiert mich nicht. Ich will einfach wissen, was mit mir passiert ist. Es ist ja die häufigste Frage auch. Ja.
Also, hat er Ihnen beschrieben, was konkret gemacht worden ist?
Nein, er erzählte was von Biopsien, von Untersuchungen am Körper, von allen möglichen Körpergeschichten. So. Und das kannte ich auch ein bisschen aus diesem Sport. Und dann dachte ich, ja, vielleicht, ich weiß nicht, ich gehe mal los. Also ich habe ihm gar nicht viel versprechen können oder wir haben dann nochmal telefoniert und habe gesagt, ich versuche es im Militärarchiv in Freiburg. Das war wirklich der reale Anfang.
Aber er wusste, dass das irgendwas mit der Weltraumforschung zu tun hat, weil er hatte sich da beworben oder ist nicht einfach so von der Straße weggeholt worden?
Nee. Er war ursprünglich Zirkusakrobat, er hatte einen ganzen Packen Fotos dabei. Und war dann Radfahrer und zwar nicht mehr im Leistungssport, sondern in so einer BSG und auf alle Fälle nicht, also er kommt nicht direkt aus diesem Leistungssportkuchen und mir schien das alles nicht unwahrscheinlich. Ich hatte 3-4 Geschichten ähnlicher Art schon mal gehört und dachte, das lohnt sich nochmal auch. Ich hatte so im Hintergrund auch vielleicht... erzählen wir uns diese Sportgeschichte ja auch absolut reduziert bislang. Ja, Staatsplan 14.25, die blaue Tablette und so weiter. Kurzum, ich dachte eigentlich relativ schnell an Königsbrück, ja, Luftfahrt, Medizinisches Institut bei Dresden, weil es gab nicht so viele Institutionen, ja, wo man eventuell so eine Art von Forschung hätte machen können. Und dann, wie gesagt, bin ich nach Freiburg, dort liegen Rudimente dieser Akten aus der Militärmedizinischen Akademie Bad Saro, also hier bei Berlin, eben aber auch Königsbrück. Und vor allen Dingen auch Akademie der Wissenschaften, die im Umfeld des Militärs spielen. Und da habe ich mir vor allen Dingen erstmal so die Protokolle der Senatssitzung, also was wurde da überhaupt verhandelt? Also damit will ich sagen, dieser Hund, ja, der schnüffelnde Hund ist ziemlich langsam in Bewegung gekommen.
Sie haben ja auch gesagt, dass Sie 4 Jahre sich damit beschäftigt haben. Vielleicht müssen wir kurz auch noch einen Schritt zurückgehen, wenn wir über diese Weltraumforschung sprechen. Da ging es ja anscheinend irgendwie darum, den optimalen Körper zu kreieren, perfekt angepasst eben an die Bedingungen der Raumfahrt. Was für Herausforderungen hatten denn da die Forschenden im Blick? Was wollten die erreichen genau?
Ja, also ganz konkret, Juri Gagarin 1961, der erste Mensch im All. Damit wussten die Sowjets, der Mensch kann überleben im All. Und das große Thema, Entschuldigung, das große Thema war dann natürlich schnell die Schwerelosigkeit. Und das spiegelt sich auch in den ganzen Forschungsprotokollen wider. Der Körper implodiert regelrecht. Ja? Die Muskeln gehen weg, die Knochen gehen weg, das Blut geht weg, das Hirn geht weg. Also ich schreibe im Buch von Demenzphysis, also und da ist natürlich klar und genau an diesem Punkt setzte auch diese ganze biomedizinische Forschung an, dass man sich natürlich überlegt hat und das war, hier kommt im Grunde die Ideologie ins Spiel, dass man sagte, okay, wir wollen ja den Kommunismus nicht nur auf der Erde ausrufen, wir wollen das Weltall beherrschen, wir wollen die Ersten sein. Und dafür brauchen wir einen Körper, der das auch hinkriegt. Ja? Also, und dann ist klar, man muss diese Implosion des Körpers wie substituieren. Und da ist dann Blutforschung ein großes Thema. Das hat Steroidforschung hat vor allen Dingen viel mit Strahlenschutz zu tun. So geht es aus diesen Protokollen hervor. Und ich habe diese damals in den 70er, 80er Jahren konspirativen, geheimen Dissertationen mir natürlich angeschaut. Das ist schon sehr schlüssiges Material.
Und Sie haben tatsächlich auch Spuren gefunden von Versuchen, die an Menschen durchgeführt worden sind. Stichwort Peptinhormon.
Ja, Peptid, das Peptidhormon. Das sind ja immer ganz konkrete Geschichten. Wenn man sich überlegt, ab den 70er Jahren gibt es diese Biosputniks im Weltall, Das fängt relativ klein an. Da geht es um Guppies und um Maiskörner. Und also es geht ja immer um diese Sonderbedingungen im All. Und es sind natürlich, wenn man sich die aktuelle Forschung anschaut, wird am Himmel auch sehr viel Körperforschung gemacht. Und wenn man sich mal die Einflugschneise überlegt, wo sollte denn die Reise hin? Also in diesen Quellen finde ich diesen Begriff, der nicht mehr organbezogene Körper und das nicht mehr organbezogene Denken. Das ist eigentlich, da muss man sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, okay, also hallo, was sollte das jetzt sein? Mhm. Ja. Aber am Ende des Tages ist es natürlich die Cyborg-Geschichte oder diese Verschweißung von Maschine und Mensch, weil der Körper schafft es nicht. Ja? Also und das ist ein bisschen die Idee auch des Buches gewesen, zu sagen, es ist möglich, dass wir demnächst hier auch die Erde verlassen müssen, weil die Bedingungen so sind, wie sie sind. Ja? Wir nicht mehr überleben können. Und welcher Körper könnte denn das überhaupt schaffen?
Aushalten. Und was hat es mit diesen Hormonen auf sich? Okay, also was ist da gemacht worden konkret?
Genau, gut, dass Sie nochmal nachfragen. Peptidforschung in den 70er Jahren. Also, es gibt viel Tierexperimente, ja, und eine große Rolle, das ist ein bisschen roter Faden in dem Buch, sind die Suchumi-Affen. Und diese Suchumi-Affen müssen von Suchumi nach Moskau, von Moskau in den Himmel, also sie leiden unter großem Stress.
Also Suchumi war die Forschungsstation, ja, die russische Forschungsstation, wo Versuche an Affen durchgeführt worden
sind. Nicht nur war, sondern die es auch heute wieder ganz intensiv gibt und wo aktuell vor allen Dingen viel Virusforschung gemacht wird. Und die Viren spielen natürlich für den Weltall auch eine große Rolle. Ich habe ein Dokument gefunden von 1988, Wuhan, also eine DDR-Delegation fährt nach Wuhan. Und das hat mit der Virusforschung zu tun, weil das Immunsystem natürlich auch im Himmel implodiert. Ja? Und kurzum, diese Affen bekommen ab einem bestimmten Zeitpunkt diese Peptide, weil die Peptide, Peptidhormone sozusagen ein Stück die Angst wegnehmen, den Stress wegnehmen. Und das Prinzip dieser gesamten Forschung, das war mein Ansatz. Das steht eben auch über Meter in diesen Akten, dass gleichzeitig zum Kosmos, zu diesen Biosputniks immer chronische Bodenexperimente gemacht wurden. Ja? Und das war für mich die Frage, ja, wo haben die denn eigentlich stattgefunden und an wem?
Und da haben Sie den Schluss gezogen oder konnten Sie tatsächlich auch irgendwie Belege dafür finden, dass das an Menschen dann auch durchgeführt worden ist?
Nein, das ist alles belegt. Also gerade in der Charité in den 80er Jahren dann Peptidforschung, Hormonforschung eben an psychisch Kranken, psychisch Deprivierten. Und also das sieht man auch. Also ich wollte kein Skandalbuch schreiben. Ich wollte jetzt nicht als investigative Journalistin losgehen, sondern ich wollte im Grunde so eine Struktur, so einen Raum überhaupt erstmal heben, damit andere jetzt ja auf dieser Basis weiterforschen können. Das ist so ein Überstoff, dieser Kosmos. Das ist unwahrscheinlich viel. Das sind tausende Quellen. Das Buch ist ja relativ schmal, 250 Seiten, hat aber fast 500 Quellen. Also das Buch ist gut, sehr gut, fast exzessiv ausrecherchiert.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Publizistin Ines Geipel. Aktuell hat sie sich mit der Weltraumforschung der DDR beschäftigt. In ihren Büchern erzählt sie aber auch von ihrer eigenen Geschichte. Da geht es auch um ihre Erfahrung als Leistungssportlerin in der DDR. Und da habe ich gelesen, eigentlich hat sie die Einsamkeit zum Sport gebracht. Woher kam diese Einsamkeit?
Ach, naja, ich weiß nicht, ob. Es gibt doch Kinder, die einsam sind. Also, es hat natürlich mit Herkunft zu tun und diese Herkunft war defekt. Dresden, Weißer Hirsch. Es gibt eine politische Geschichte der Familie, das habe ich ja auch in anderen Büchern beschrieben.
Über die werden wir auch noch ein bisschen reden.
Ja, ich bin ja als 14-Jährige musste ich raus aus dieser Familie. Der Vater startete so eine in der Hauptabteilung 4 so eine Geschichte als Agent 15 Jahre lang. Er störte so ein Mädchen auch, das dumme Fragen stellt. Also insofern ja.
Sie sind dann ins Internat gekommen.
Genau, bin ich mit 14 in ein Internat und ja, ich bin so ein klassisches DDR-Internatskind, glaube ich.
Das heißt, wie sind Sie da dann auf den Sport gebracht worden? Also den haben Sie sich selbst gesucht, um eben ein bisschen gegen Ihr Gedankenkarussell anzukämpfen?
Ja, ist eine gute Formulierung, ja. Das kann man so sagen. Ja, also, dass ich, ja, was macht man denn? Jetzt sitzen wir zusammen, ich sage Ihnen die Sätze, die hatte ich damals nicht. Ich war, also Kinder reden nicht, die wollen was über den Körper, glaube ich, auch ausagieren. Ich war so ein Kraftmensch, so ein, ja, also ich glaube, ich musste was loswerden, übers Laufen.
Relativ schnell ist dann auch Ihr Talent entdeckt worden. Sie waren dann in der Kinder- und Jugendsportschule des SC Motor Jena. Wie war das? Also DDR-Leistungssport, da assoziiert man erstmal besondere Härte in der Ausbildung. Die Schublade geht zumindest bei mir auf. Ist das richtig?
Ja, also zunächst war ich ja nicht so ein ganz klassischer Fall, weil ich war erst mal in einem Spracheninternat und weil ich da so einsam war, wie Sie sagen, bin ich immer über die Felder und wie so ein Habicht und dann hat der Sport mich entdeckt und ich wollte auch in den Sport, weil ich dachte, da kann ich dann immer zulaufen. ja, also um praktisch was loszuwerden. Und dass diese DDR-Sportgeschichte, na klar, also das haben wir uns zu, würde ich, ja, also die Sätze, die ich heute sage, hätte ich damals nicht gesagt, aber das ist natürlich wie so eine Existenz hinter der Mauer der Mauer. Also es ist wie so ein doppelter Einschluss. Ja? Das ist ein, wenn in der
also
DDR...
Also Internat plus sozusagen.
Ja, also wenn in der DDR über die Jahre hin etliches wegrutschte und marode wurde, wurde aber in diesem Nukleus des Hochleistungssports das Maximale verlangt. Also es ist ja auch eine Existenz in äußerster Amplitude. Du musst ja dich sehr fokussieren. Du musst diese bestimmte geforderte, ja, in dem Zusammenhang immer auch Weltleistung abrufen können. Unter dem ging es ja. Eigentlich waren wir ja alle in dem Sinne Weltrekordler. Mhm. Ja, so. Das macht natürlich auch in dieser Einschlussweise, du kannst sowas, du kannst so eine maximale Abfrage, ja, deiner Existenz nicht machen, wenn du dich, also wenn du da eine unendliche Welt an Fragen hast, sonst das schaffst du, der Tag ist voll.
Also absolute Fokussierung auf deinem Sport. Und ja, wir haben ja gerade auch über Leistungsoptimierung gesprochen im Zusammenhang mit der Weltraumforschung oder Körperoptimierung. Und das ist natürlich im Sport auch ein Problem oder vielmehr kann zum Problem werden, wenn es darum geht, den perfekten Körper zu schaffen. Da sind ja in der DDR auch Grenzen überschritten worden. Wie sah das konkret bei Ihnen aus?
Also zunächst, ich sehe das natürlich heute sehr kritisch. Ja? Also wenn ich heute Fernseher anmache und irgendwelchen Sport anschaue, denke ich, meine Güte, so ein ganzes Leben für diese Zehntelsekunde. Was habe ich damals gemacht? Aber es war ein Versuch zu entkommen auch, ja, den inneren Verhältnissen. Und wenn Sie mich fragen, wie das bei mir aussah, dann sah das so aus wie bei allen anderen 15.000, die in diesem Zwangsdoping-System waren, dass ab einem bestimmten Zeitpunkt eben, ich sage, es gab wie eine Kultur der Tablette und dass in den Internatszimmern, in den Schränken diese Tabletten rumlagen und eben, das war ja das große Thema, dass so sind wir ja gestartet im Jahr 2000, als es um die großen Dopingprozesse ging, dass das Prinzip des DDR-Sports erstens diese staatliche Willkür, also dass man ein Staatssystem aufgestellt hat im Kontrast zu anderen Dopingprogrammen in der Welt, dass es diesen Informed Consent nicht gegeben hat. Also man nimmt praktisch den Athleten insofern das Wissen, als dass Tabletten vergeben werden, wo du gar nicht den Namen kanntest. Ich habe viele Erzählungen gehört, dass ehemalige Athleten am Beckenrand standen und die Trainer darauf geachtet haben, dass die Tablette zerkaut wurde, ja, wirklich das Gebiss zugemacht.
Also da. Aber Sie haben eben gesagt, die Tabletten lagen rum. Also es war tatsächlich aber so, die lagen nicht nur rum, sondern ihnen wurde gesagt, die nimmst du jetzt.
Die nimmst du, damit kannst du dich besser regenerieren. Also es gab ja so eine Legende auch um diese ganze Chemie. Und natürlich durch die Tatsache auch, dass ich eben mich damit ja viel ich kann heute darüber reden, aber das ist nicht der Zustand, in dem wir damals waren. Ja,
Sie haben es quasi dann einfach nur akzeptiert und nicht hinterfragt.
Ja, also der Arzt, der in dem Buch auch eine Rolle spielt, der sagt, naja, also wenn du gefragt hast, dann sagen wir, machen hier das Beste. Ja?
Und
du
aber willst bewusst die Beste war sein. Ihm schon, das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was international gesehen legal ist, was wir da machen, oder?
Naja, es gab diese Art Internationalität eben in dieser eingeschlossenen DDR nicht. Ja? Also es gab zum Beispiel im Jahr 2000 bei dem Dopingprozess, der Verteidiger von dem Chefmediziner Manfred Höppner sagte zu einer Nebenklägerin, na, sie hätten doch mal in der FAZ nachlesen können, was Doping ist. Also, ja, also wir kurzum, mein Part über die Jahre war, den Betroffenen zu helfen, dass sie zu ihrer Geschichte kommen. Und es gibt natürlich ja nach wie vor eine starke Phalanx, das hat sehr, sehr früh begonnen, derer, die diese Kenntlichmachung nicht wollen. Ja, so. Und in diesem Streit befinden wir uns über die Jahre und da gibt es Wellen und da ist, das finde ich schon auch ein bisschen hart, vor allen Dingen für die, die wirklich kaputt gemacht wurden, dass immer wieder neu der Boden so weggeschlagen
wird. So nach die Frage nach der Eigenverantwortung dann auch gestellt
ja,
wird.
Ja, also es ist praktisch der Disput ist ja immer, du hättest als Einzelner das wissen müssen und unsere Auseinandersetzung ist, Moment mal, wir schauen hier das System an, es ging um ein Zwangsdoping-System, ein staatliches Doping. Und in den es gibt ein Bundesgerichtshofsurteil, wo ganz klar gemacht wird, nochmal auch wirklich benannt wird, von Staatswegen für Staatszwecke instrumentalisiert. Das ist der Begriff und unter dem haben wir eine bestimmte Aufklärung in den letzten 20 Jahren auch gemacht.
Wir haben gerade gehört, wie sie quasi in den Leistungssport gestartet ist in der DDR und von den Erfolgen habe ich gerade auch gesprochen. Nur dann, das war bei der Vorbereitung für die Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles, wo die DDR dann ohnehin nicht teilgenommen hat, sind sie auf einmal auf dem Radar der Stasi quasi aufgetaucht. Was ist damals passiert? Wie kam es dazu?
Ach, ich war jung, ich hatte mich verliebt in einem Trainingslager in Mexiko im Vorfeld der Olympischen Spiele 84 und ja, es war eigentlich klar, in Los Angeles bin ich nicht mehr da, sozusagen. Und das kam aber dann ja doch sehr anders und das ist natürlich, also du bist sofort, wenn das die Staatssicherheit erfährt, bist du Sportverräter. Das war das absolute No-Go, dass sich jemand aus dem Sport absetzen würde. Und dann kriegt man schon so ein ziemlich, also ist man im Auge.
Das heißt, Sie hatten Ihre Flucht geplant bei diesen Olympischen Spielen, aber wie ist das dann rausgekommen? Also wer hat davon Wind bekommen?
Ich hatte einen Nachbarn, wo ich angenommen habe, er sei ein Freund und ich nicht wusste, dass er Staatssicherheit war. Und den hatte ich unguterweise von meinem Wunsch erzählt und damit fing das alles an.
Sie sollten quasi aus dem Sport dann auch entfernt werden. Das Ganze hatte für Sie persönlich auch fürchterliche gesundheitliche Konsequenzen. Bei einer Blinddarm-OP ist Ihnen die Bauchmuskulatur durchtrennt worden. Wie haben Sie damals festgestellt, da stimmt irgendwas nicht nach dieser OP?
Naja, vielleicht nochmal im Zusammenhang mit diesem Fluchtplan gibt es dann eine operative Personenkontrolle, so nannte man das, ja, operative Personenkontrolle Ernesto und im Grunde so ein Stufenplan. Also die Staatssicherheit überlegt sich, was macht man mit der? Also man sucht einen Mann, der in der DDR so ähnlich aussieht wie der Mann, in den ich mich verliebt hatte.
Damit, das war ein Mexikaner gewesen im Trainingslager.
Gut, ein Mexikaner ähnlicher Art gab es nicht in der DDR, also ein toller Plan. Zweiter Schritt, man versucht mich, also so steht es in der operativen Personenkontrolle, versucht mich in die Staatssicherheit zu pressen, dann würde sie sich an sich selbst fesseln, so ist die Formulierung, hat nicht geklappt. Dritter Schritt, Ja, also das geht dann praktisch bis zu dieser Operation, für die es viele starke Indizien gibt, auch heute, vor allen Dingen auch in der Rekonstruktion des Ganzen. Ja, das ist natürlich eine bittere Pille, ja, sich dann am Ende dieser mehrschrittigen Aktion draußen zu finden aus dem Sport. Es gab dann einen sehr harten Cut, 85, und
das heißt, es ging dann auch sportlich, körperlich gar nicht weiter, weil sie dann eben da beeinträchtigt waren durch diese Operation.
Ja, ja. Genau. Das war ja im Grunde die Idee, auch mich außer Kraft zu setzen, weil der Plan war, sie ist Olympiakader, sie hat die Leistung und muss aber raus. Ja? Also dafür brauchte man im Grunde eine Lösung.
Und eine Rechtfertigung.
Und das geht natürlich auch sehr verschleiert zu. Also die Tatsache über diese Operation habe ich praktisch über 20 Jahre nach der Erstoperation erst erfahren, indem der Chirurg hier in Berlin mich wirklich, muss ich so sagen, rekonstruiert hat und sehr klar gesagt hat, was er getan hat. Ich will da jetzt gar nicht in die Details gehen, aber damit muss man ja auch erstmal klarkommen. Ja? Das ist so eine Attacke auf einen
selbst. Auf die körperliche Unversehrtheit. Ja.
Ja, das hat ja auch eine Folge gehabt. Und ist auch immer noch, bleibt so ein Riss. Ja?
Und wenn man dann auch noch weiß, Sie haben das vorhin erwähnt, dass Ihr Vater selbst für die Stasi gearbeitet hat, Stasi-Agent gewesen ist, dann bekommt das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Stasi-Agent, was genau hat er gemacht?
Ich finde es interessant, dass Sie das in den Kontext setzen. Der Vater ist ab den Mitte 70er Jahren regelmäßig unter, ich habe vorhin gesagt, als Hauptabteilung 4 der Staatssicherheit, also unter 8 verschiedenen Identitäten in den Westen gefahren und hat Militärobjekte, aber eben auch, also das war praktisch die Speertruppe dieser Hauptabteilung 4, die losgegangen ist, wenn die Staatssicherheit im Westen Aktionen geplant hat. Die mussten dann schauen, wo geht die Türklinke, geht die nach innen oder nach außen in einem Hotel auf oder in einem Werk oder wie. Also ein Teil seiner Arbeit war auch die Fluchtwege von also geflüchteten DDR-Bürgern bis hin zu den Kindern die Schulwege auszuspionieren. Also als ich diese Akte auf den Tisch bekam über den Vater, da muss ich sagen, da habe ich schwer zu kämpfen gehabt. Da ist mir selbst auch ein Stück der Boden weggerutscht, weil natürlich, man liest so eine Akte und man liest die Daten darin und hat ja ein reales Bild vor Augen, wie der Vater, wenn er von diesen 3-4-wöchigen Reisen zurückkam, zu Hause agiert hat. Also was das System sein konnte, auch in einer extremen Ausformung, glaube ich, habe ich wirklich im Kern erfahren. Und ich glaube auch, dass für all das, was ich dann nach 89 gemacht habe, die Themen, die Bücher, das ist so ein bisschen so ein inneres Movens, ja. Also dass ich dachte, ich möchte was korrigieren, ich möchte helfen, dass es heller wird.
Ja. Um das bisschen begreifbar zu machen, also auch wie Ihr eigenes Leben quasi von Dunkelheit geprägt war in Ihrem Buch Umkämpfte Zone, da schreiben Sie, also über sich und Ihren Bruder Robby, wir waren seine Stechpuppen, also die des Vaters, seine Trainingsobjekte. Was heißt das? Was ist Ihnen da genau widerfahren?
Naja, das ist jetzt natürlich ein Satz, den Sie aus diesem Buch herausnehmen. Ich habe mir Mühe gegeben, gerade in der umkämpften Zone etwas zu benennen, ohne es zu benennen. Also einen Raum zu öffnen, eben auch für die Gewaltgeschichte des Ostens, die Gewaltgeschichte in der Diktatur. Und das ist doch klar, das kann man sich doch überlegen. Wenn jemand so ein geheimes Leben führt, im Grunde Mehrfachleben, wo man sich doch das anschaut und denkt, buh, wie hat denn der das geregelt gekriegt? 8 verschiedene Identitäten, wer ist man denn, wann, wo, wie? Also, dass das entgleitet und dass das eben auch in den Kindern oder in denen, die ihm zur Verfügung stehen, ausagiert wird, das in wirklich ja, unmäßiger Gewalt, das ist, glaube ich, gar nicht so kompliziert, das zu verstehen. Mhm. Also bitte, ich muss das jetzt gar nicht, da wissen wir genug darüber, was Gewalt sein kann, glaube ich.
Und macht natürlich tatsächlich deutlich, warum Sie sich engagieren, um eben Menschen da auch Gerechtigkeit im Nachhinein dann zumindest zuteil werden zu lassen.
Naja, ich sag das schon. Ich glaube, dass so eine Erfahrung, ja, so ein Zentrum auch ein Stück Grund ist, für ein Grund im Sinne von Boden, aber auch ein Grund im Sinne von Tun. Also das ist wie ein Tagebuch der eigenen Schritte eröffnet. Das liegt, glaube ich, auf der Hand und ich bin froh, wenn es wenn ab einem bestimmten Zeitpunkt so viel geklärt ist, dass ich nur noch Literatur machen kann.
Deutschlandfunk Kultur im Gespräch mit der Publizistin Ines Geipel, die in ihren Büchern immer wieder die dunklen Seiten der DDR ausleuchtet, sich bei ihrer Arbeit auch für die Opfer des Regimes einsetzt. Lange war sie Vorsitzende des Doping-Opfer-Hilfe-Vereins. Dabei stößt sie auch auf Widerstand, muss mit Kontroversen umgehen. Aktuell gehen Sie gerade gegen einen Artikel im Spiegel vor, der erschienen ist, versuchen da eine Gegendarstellung zu bewirken. Der Artikel hatte den Titel Lügen, Betrügen, Täuschen. Da geht es um Vorwürfe von Kritikern, dass Sie eine Aufschneiderin seien. Sie hätten Ihre Biografie verfälscht, wird da behauptet. Zum Beispiel gäbe es keinen Beleg dafür, dass Ihnen, wir haben über die Bauchmuskulatur gesprochen, dass sie Ihnen tatsächlich durchschnitten wurde. Das sind heftige Vorwürfe. Was erwidern Sie da?
Also zunächst, vielleicht kann ich da noch mal einen Schritt zurückgehen. Ich habe 96 mein erstes Buch veröffentlicht. Das war eine Herausgabe zu Inge Müller, eine faszinierende ostdeutsche Dichterin. Und das endete gleich mit einer ziemlichen Kontroverse. Ich sollte Wolf Biermann aus dem Band rausnehmen. Das Buch kam dann, war sofort vergriffen und so hat sich das gehalten. Also Amok, Doping, unveröffentlichte Literatur. Jetzt sind wir bei der Militärforschung. Da können Sie sagen, okay, was ist denn mit der los? Muss die immer auf diese nervösen Themen zustoßen? Ich bin angetreten und das halte ich nach wie vor für richtig, mir mit viel, viel Recherche, jahrelange Recherche in Archiven, einen Boden zu erarbeiten, um über ein System zu sprechen, ja, oder zu schreiben. Und dass es in diesem Kontext auch Kontroversen gibt und immer wieder gibt, ist klar. Sie fragen jetzt nach dieser Spiegelgeschichte. Ja, also da muss ich Ihnen sagen, es gibt seit 4 Jahren, läuft eine Kampagne gegen dieses Aufklärungsprojekt im Sport. Da gibt es verschiedenste Protagonisten. Das ist eine relativ unselige Allianz.
Es sind und ja ehemalige Mitstreiter von Ihnen tatsächlich.
Nicht nur, also der ehemalige Streiter in dem ganzen Feld ist hier tatsächlich die Staatssicherheit. Das ist belegbar. Das belege ich ja auch in dem Buch. Das ist das Paradoxe. Ja, dass praktisch die These meines Buches, je mehr Aufklärung man will, umso ja, mehr Widerstand gibt es von der anderen Seite. Die wird jetzt durch den Spiegel sozusagen, bewährt sich diese These. Und da würde ich jetzt sagen, das finde ich wiederum relativ erstaunlich, dass der Spiegel sich hier ganz offenbar zum Sprachrohr alter Stasi-Netzwerke macht. Das hätte ich nicht erwartet. Das war wirklich verblüffend. Und klar, stelle ich mich schon jetzt auf mit einer Gegendarstellung, weil ich meine, das muss man ja auch erst mal hinkriegen, so einen Artikel mit 20 Falschdarstellungen, sozusagen da zu platzieren, die ich belegen kann, mit Quellen belegen kann. Das ist schon eine Leistung für so ein Blatt.
Was mich daran noch interessiert, Sie sagen also möglicherweise ehemalige Stasi-Netzwerke. Eine der Personen, die sehr laut Kritik an Ihnen äußert, ist eben Ihr ehemaliger Mitstreiter Henna Miserski, ehemaliger DDR-Langlauftrainer. Und lange waren Sie gemeinsam eben im Doping-Opfer-Hilfe-Verein aktiv. Heute nimmt er Ihnen irgendwie nicht mehr ab, dass Sie selbst Doping-Opfer waren. Was ist da passiert? Also wenn man am Anfang gemeinsam bei einer Sache an einem Strang zieht und auf einmal sich so unversöhnlich, sie sind sich auch vor Gericht schon begegnet, dann gegenübersteht.
Ja, Tim Wiese, das ist eine Frage, die, glaube ich, mittlerweile etliche beschäftigt und mich auch. Wo ist der Kipppunkt? Ja, dass man, also erstens würde ich ziemlich deutlich sagen, Mitstreiter waren wir nie. Also mein Ansatz war, eine Struktur zu bauen für die Kaputtgemachten im DDR-Sport. Da habe ich Herrn Miserski nie getroffen dabei. Finde ich erstaunlich, dass bei all diesen Anwürfen jetzt Medien ja auch nie in die Gegenrichtung fragen. Was ist eigentlich die Geschichte des anderen, der hier so vehement attackiert über 4 Jahre?
Das machen wir ja gerade. Also oder von Herrn Miserski.
Nein, mir geht es ja wirklich um eine echte Recherche. Mhm. Und das ist auch, glaube ich, insofern ein Stück weit eine Erzählung über den Stand der Aufarbeitung, also dass wir vor 20 Jahren in bestimmten Fragen sehr klar waren. Also ich habe vorhin das Bundesgerichtshofsurteil, die Entschädigung, die Gesetze, die wir durchgekämpft haben. Und ich kann Ihnen sagen, in diesem Land Geld zu erkämpfen für kaputte Körper, da brauchen Sie wirklich ziemlich viel Energien und eine ziemliche Hartnäckigkeit. Also würde ich mir schon an der Stelle zugutehalten. Und dass etwas, was so sicher war, dann kippen, in dieser Weise kippen kann oder es versucht wird zu kippen, wie es jetzt geschieht oder geschehen soll, das stellt viele Fragen eben an den Zustand von Gesellschaft in meinen Augen. Ich kann ja nicht etwas, was wir in dieser Weise erarbeitet haben, für mich und auch für die vielen Betroffenen. Also bei dieser Attacke wird ja auch nicht gefragt, was mit diesen tausenden Kaputtgemachten passiert, die jetzt auf einmal wieder einen weggeschlagenen Boden haben, im Grunde absolut retraumatisiert werden, sondern es wird mit einer ziemlichen Erbarmungslosigkeit werden. Es geht ja in dem Sinne auch nicht um mich. Es geht um dieses politische Projekt. Und die Freude, ja, dieser Altnetze ist ja, die Zwangsdoping-Lüge ist passé. Ja, so, also da ist gar nichts passé. Hm. Das Zwangsdoping ist über zig Studien von Gieselherr Spitzer bis, also es ist ja alles gemacht. Ja, wir haben jetzt praktisch einen Streit, eine merkwürdige Wolke, einen Streit, da gehören ja auch zwei dazu. Wir wollen uns gar nicht streiten. Wir wollen weiter eine Struktur bauen, die Menschen helfen kann, dass die Menschen, die aus ihrem Leben rausgefallen sind, zu einer Rehabilitierung kommen, auch nur zu einer Rente kommen. Und dieser Weg wird jetzt attackiert, aber er wird weitergehen, das ist klar.
Sie sagen, diese Attacken begleiten Sie jetzt ja auch schon so lange. Und was ich mich frage, wenn man überhaupt auf Ihre Arbeit guckt, wo Sie sich so intensiv eben mit der Geschichte beschäftigen, die dann auch mit Ihrer Vergangenheit verknüpft ist, ist das nicht manchmal auch tatsächlich furchtbar anstrengend und erschöpfend, sodass man dann sagt, weil Sie gerade sagen, die Arbeit wird weitergehen, dass man sagt, so, jetzt ist eigentlich doch die Erschöpfung zu groß.
Ja, natürlich hat das, also wünscht man sich das anders, ja. Also, aber was ist Aufarbeitung? Wir erzählen uns dieses Land als Aufarbeitungsweltmeister, aber wir sehen doch, dass es da ziemlich große Löcher gibt. Und Aufarbeitung ist doch nie, wir haben es gemacht. Da geht es vor und zurück. Das ist eine Wellengeschichte. Und manchmal, das kann passieren, fängt man auch wieder bei -0 an. Ich finde es nur wirklich an der Stelle so alarmierend, weil es geht um konkrete Leben. Es geht um konkrete Körper. Und das ist ja nicht irgendwie aus der Luft gegriffen, sondern da hat es eine Bundesregierung gegeben, da hat es ein Bundesgerichtshofsurteil gegeben, da hat es Entschädigungsleistungen gegeben, da hat es wirklich eine andere Erzählung auch über diesen dieses DDR-Zwangsdoping-System und diese Dekontextualisierung, also diese, dass man es überhaupt nicht mehr in den historischen Kontext stellt, sondern sagt, Tablette ja, Tablette nein, worum es überhaupt nicht geht, das finde ich schon, da muss man doch mal fragen, was ist das innere Motiv, das Menschen in der Weise abzusprechen Und wie gesagt, das ist in meinen Augen oder in meiner Wahrnehmung hat das ein doppeltes, also hier gibt es ein altes Stasi-Netzwerk, das agiert, das wirklich eine Politik darin macht. Und es gibt trojanische Pferde, aus welchen Gründen, welche Interessen die haben, das müssen andere rausfinden. Dafür habe ich keine Zeit. Ich möchte anderes tun.
Wir werden wahrscheinlich da auch nochmal wieder an dieser Stelle oder an anderer Stelle darüber sprechen. Das ist dann immer so ein bisschen unbefriedigend am Ende einer Sendung, wenn man damit quasi rausgeht. Aber es ist natürlich eben auch ein offener Prozess. Und Sie haben ja selber auch gesagt, Ihr Kampf, Ihre Arbeit ist an dieser Stelle noch nicht beendet. Und deshalb werden wir natürlich auch in Zukunft darüber berichten.
Und dennoch ganz herzlichen Dank für Ihre Einladung. Und die Sätze sind gesagt, sie stehen 1:1 und das ist meine Position. Und damit wird man umgehen müssen.
Ines Geipel, herzlichen Dank, dass Sie heute Vormittag hier unser Gast gewesen sind.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.